Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe im Erfolgsfaktor Mut Podcast. Das ist der Podcast, ihr wisst es, der mutige Menschen, mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und auch dieser Entscheidung folgen und deshalb mit dem, was sie tun, in ihrer Expertise, in ihrem Wirken extrem erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Dieses Interview war ja sehr lange gefragt. Ich glaube, ich bin ihr ein Jahr lang hinterhergelaufen. Dass ich gesagt habe, lass uns bitte einen Termin finden. Ich möchte dein Thema bei uns im Erfolgsfaktor Mut Podcast haben. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Sektenausstieg. Und mein heutiger Gast ist Marleen Maxeiner. Ich freue mich sehr darauf. Und wir haben uns ja auf sehr verworrenem Wege kennengelernt. Ich war mal in Köln auf einem Seminar oder auf so einem Tagesworkshop und das fand statt in so einer kleinen Location, die eigentlich ist ein Klamottenladen, aber die stellen irgendwie auch ein paar Bilder aus.
Ja.
Und da waren ein paar von deinen Bildern ausgestellt, bis auf eins, das stand irgendwo versteckt in der Ecke. Und ich habe das dann gesehen und habe gesagt, ich will dieses Bild haben.
Ja.
Du warst aber irgendwie gerade auf Bali oder im Urlaub,
genau,
oder
ich war im Urlaub,
Thailand oder keine Ahnung. Und dann ging das hin und her, kommuniziert und was ist der Preis? Und dann habe ich es eine Woche später abgeholt,
ja,
in Köln. Und bis wir uns dann mal persönlich kennengelernt haben, ist dann auch noch mal ein bisschen was rumgegangen. Mittlerweile habe ich ein zweites Bild, ja, von dir hier gegenüber im Büro.
Da hängt
Hängt noch eins, das andere hängt bei mir zu Hause. Und war schon auf deinem Hardwork-Mal-Workshop,
ja,
wo das Bild hängt auch hier, das habe ich selber gemalt. Also du bist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, aber deine Geschichte dahinter, mit denen du so im letzten Jahr vor allem an die Öffentlichkeit gegangen bist, finde ich extrem spannend, weil du bist in einer Sekte groß geworden.
Ja.
Was können wir uns darunter vorstellen?
Also man kann nicht per se sagen, dass ich in einer Sekte groß geworden bin, sondern ich wurde vor allem meine ersten Jahre von meiner Oma erzogen, die in einer Sekte auf jeden Fall war, in so einer geschlossenen christlichen Versammlung. Meine Mutter hatte damit gar nicht so viel zu tun, aber meine Oma hat mich die ersten Jahre sehr stark geprägt und mein Opa. Und ich hatte keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater. Deswegen, als sie mir ganz früh schon als Kind so indoktriniert hat, so, du hast aber einen himmlischen Vater, der ist im Himmel und so, bin ich total drauf angesprungen. Das war so, okay, da habe ich ein bisschen Halt, das gibt mir Halt. Und habe dann selbst sehr schnell angefangen, die Bibel zu lesen, die Bibel wörtlich zu nehmen. Habe mir selber Gemeinschaften gesucht und wurde auch von meiner Oma darin immer sehr stark bestätigt und wurde aber mit den Werten, sage ich mal, aufgezogen,
die es gibt. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so negativ. Das klingt ja jetzt erstmal nach einer harmonischen christlichen Gemeinschaft, die jetzt einfach christliche Werte lebt, wie das ja ganz viele tun
in, ja,
dem Land. Also wo kam dann der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht einfach nur eine normale christliche Gemeinde?
Also die ich mir dann auch selber ausgesucht habe, in die ich dann selber gegangen bin. Meine Eltern sind da gar nicht hin und ich habe aber jede Nacht dafür gebetet, so bitte, lieber Gott, schenk, dass meine Eltern auch gerettet werden, dass sie da mit hingehen. Ich war so, also meine Mama hat das auch gar nicht so verstanden, aber ich war da schon total drin im Thema. Und als es dann eben so war, ja, ne, die Frauen sitzen da, die Männer sitzen da, die Frau muss ihr Haupt bedecken, die Frau schweige in der Gemeinde, die darf nichts sagen, so, es ist die Regel, zuerst kommt Gott, dann kommt der Mann und dann kommt die Frau. Und die Frau hat immer zu fragen, die Frau hat nichts zu sagen, die Frau hat sich unterzuordnen, da fing das noch nicht mal an, dass ich das hinterfragt habe, sondern so war das für mich einfach normal. Ich habe gedacht, ja, okay. Ich habe auch ganz viele Jahre gar nicht verstanden, warum wir Feminismus brauchen oder warum es so wichtig ist, dass Frauen gleiche Rechte haben, weil ich dachte so, aber brauchen wir ja gar nicht. Es ist ja schon alles richtig so, wie es ist, dass die Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer, weil die stehen ja auch dem Mann unter. So, und ja, dann habe ich auch in einer dieser Gemeinschaften meinen späteren Mann kennengelernt.
Wie alt warst du da?
18.
Als du ihn kennengelernt hast?
Ja. Oder 17. Irgendwas in dem Bereich.
War zu dem Zeitpunkt, als du 18 warst, war das für dich alles total normal? Oder hast du da schon gemerkt, irgendwie ist es anders als bei anderen? Wenn du von Kleinkind auf damit aufgewachsen bist, konditioniert wirst, indoktriniert wirst, wie du gesagt hast, dann ist es ja dein Normal. Es ist ja deine heile Welt eigentlich. Es gibt ja nichts anderes.
Ja.
War das bis 18 auch noch so?
Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass ich anders bin. Immer wenn andere in den Schulpausen zum Beispiel rauchen gegangen sind, bin ich in den Schülerbibelkreis gegangen und habe dann in der großen Pause gebetet für meine
Es gab einen
Lehrer. Es
Schülerbibelkreis.
gab einen Schülerbibelkreis, ja, da habe ich meinen Ex-Mann auch kennengelernt. Und es war aber auch okay, anders zu sein. Also ich wollte auch anders sein. Es hieß ja auch immer so, wir sind anders, so die Welt da draußen, wir da drin, die Wahrheit haben, die Welt geht verloren, die Welt wird hier maximal noch. Ich weiß, da war ich, glaube ich, 12 Jahre alt, da hat mir so ein Pastor gesagt, also länger als 10 Jahre besteht die Welt nicht mehr. Das kann er mir versprechen, kann er uns allen versprechen, dann kommt das große Armageddon, dann kommt Jesus wieder und dann wird er uns in den Himmel holen und all die Ungläubigen, die nicht so doll geglaubt haben, die nicht so doll ihr Leben angepasst haben an die Bibel, die haben dann sehr schlechte Karten. Und ich wollte natürlich gute Karten haben, deswegen habe ich versucht, mich ganz doll daran zu halten, habe auch ein Testament geschrieben mit 12 Jahren, weil ich dachte, ich lebe nicht mehr lange. Ich dachte so, meine Zeit ist hier begrenzt. Ja, und das, also ich war auf jeden Fall anders. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir auch so, boah, die Leute, mit denen ich in die Schule gegangen bin, die haben auf jeden Fall ein sehr komisches Bild von mir, aber das ist halt so. Ja.
Warst du damals, als es für dich total normal war, warst du glücklich?
Nein, ich war nicht glücklich. Ich war sogar, also mit 12 Jahren, hat sich bei mir eine Magersucht gebildet. Die war dann mit 14 so stark, dass ich in eine Klinik musste. Ich habe meinen 15. Geburtstag in der Klinik verbracht. Ich war über ein Jahr nicht in der Schule. Ich kam dann wieder in meine gleiche Klasse rein, habe das dann alles irgendwie aufgeholt. Aber glücklich kann ich nicht gewesen sein, sonst wäre ich nicht psychisch krank geworden. So, deswegen hat mir, glaube ich, auch der Glaube so viel Halt dann gegeben. Aber ich war nicht glücklich. Ich habe also jetzt nachträglich, wenn ich damals hätte ich vielleicht gesagt, ich bin glücklich, aber jetzt im Nachhinein weiß ich so, nicht wirklich. Ich habe versucht, in ein Bild zu passen, in diese Schablone von einer guten christlichen Frau oder einem guten christlichen Teenager. Und alle, die so ihr normales Leben aufgebaut haben, die dann mal ihren ersten Freund hatten, den ersten Kuss, so, das ist alles an mir so ein bisschen
Das heißt, es war alles
vorbeigegangen.
sehr stark reglementiert
Ja.
und es war von vornherein klar, die Frauen sind da, um den Männern zu gehorchen, zu
Ja,
dienen.
um die Gehilfin zu sein. Ne? Deswegen wurde sie auch als zweites erschaffen und aus der Rippe. So, sie soll eine Gehilfin sein. Und so habe ich auch so meinen Auftrag gesehen: so Kirche, Kinder und Küche, so ein bisschen. Und ja, habe daran nicht gezweifelt, ganz lange nicht. Habe ich wirklich einfach wirklich gedacht, so ist es. Alles, was in der Bibel steht, ist die absolute Wahrheit. Alles andere ist falsch. Ich hatte zu allem eine Meinung, ganz wenig Ahnung. Aber es ist eine schwierige Kombi. Gibt es sehr viel in diesen Kreisen. Ja.
Wann kam für dich der Moment, wo du so ein bisschen erwacht bist dahingehend, dass das vielleicht nicht alles so richtig läuft und dass es vielleicht auch einen anderen Weg für dich geben kann?
Der kam nach dem Bruch mit meinem Ehemann.
Das heißt, mit
Also
18 hast du ihn kennengelernt, dann mit 19, glaube ich,
mit
geheiratet,
19
ne?
geheiratet, dann sind wir
Freiwillig? Also wolltest du diese Ehe oder wurdest du dazu gedrängt oder wie lief das innerhalb dieser Sekte ab?
also ich wollte vor allem auch, das weiß ich jetzt im Nachhinein, das kann ich reflektieren, ich wollte von zu Hause weg. So, ich wollte raus aus meinem Elternhaus, ich wollte raus aus dem System auch, in dem ich ja auch krank geworden bin. Magersucht ist auch eine systemische Krankheit. Und das war für mich irgendwie der einzige Weg, war über einen Mann rauszukommen in meinem Kopf. So, ne, ich kann ja nicht alleine einfach irgendwo hingehen, sondern ich muss einen Mann haben, der mich dann rettet, der mir ein neues Zuhause gibt, zu dem ich mich dann, bei dem ich mich, sag ich mal, anhängen kann. Und deswegen war das für mich, als er mir gesagt hat, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten, oder Gott hat mir gesagt, wir sind ein gutes Match, habe ich zu dem Moment gedacht, okay, krass, Gott, wenn das dein Wunsch ist. Ich habe auch ein total schlechtes Gewissen gehabt zu der Zeit wegen meiner Magersucht, weil mir auch ein Jugendpastor mal gesagt hat, deine Magersucht ist eigentlich ein Schlag in Gottes Gesicht. Der hat dich ja wundervoll erschaffen und du machst dich hier so zugrunde. Das hasst Gott. Und dann war ich so, oh mein Gott, nein, jetzt alles mache ich irgendwie falsch. Jetzt habe ich mich in dem Jahr in der Klinik auch wirklich sehr viel um mich gedreht, konnte in keinen Gottesdienst gehen und war total, ja, schuldbeladen. Und dann kam eben die Situation, dass er meinte so, Gott hat mir das gesagt. Ich habe zu ihm total aufgeschaut, weil er meiner Meinung nach damals total die Werte vertreten hat, hinter denen ich stehen wollte oder die ich toll fand. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn das dein Wille ist, steht so schön geschrieben, nicht meiner, sondern dein Wille geschehe, dann mache ich das und du wirst mir bestimmt irgendwann Gefühle für diesen Mann geben. Und wenn ich mich ganz doll anstrenge und alles richtig mache und ganz viel bete, und dann werde ich bestimmt Gefühle für diesen Mann bekommen.
Hat's geklappt?
Nein. Verdammt. Nee, ich hätte wahrscheinlich noch mehr beten müssen.
Ja.
Ja, nee, es hat leider nicht geklappt. Und das war auch wirklich keine gute Ehe, hat mich nicht gut behandelt. Also es gibt auch glückliche Ehen in diesen Kreisen. Das darf ich, also kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Da gibt es Leute, die sich finden, die sich lieben, die glücklich sind, die gemeinsam den Glauben haben und sich darin bestärken und ihren eigenen Film fahren, ja, ihr Leben lang und damit glücklich sind. Aber ich habe da im Nachhinein zum Glück eine schlechte Ehe gehabt. Und als der Leidensdruck dann so groß wurde, habe ich erstmal diesen mutigen Schritt gewagt, mich von meinem Mann zu lösen.
Und wie alt warst du da?
23, 24, 23. Ich glaube noch mit 23. Und dann war das so, oh, also jetzt bin ich geschieden, ich trenne mich. Das war für mich damals auch ein totaler Fehlschlag eigentlich im Lebenslauf. Aber ich wusste so, es geht nicht mehr weiter, ich muss da raus, geht nicht anders. Und dann habe ich erstmal 3 Tage im Wald geschlafen, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte, und habe dann meine Mutter angerufen und die ist mir zur Seite gestanden, und dann haben wir ganz schnell eine neue Wohnung für mich gefunden, bin ich in eine WG gezogen, und das war das erste Mal, dass ich aus diesem, ich nenne es gerne Dunstkreis, rausgekommen bin, weil ich hatte sonst nur Kontakt zu Leuten aus der Gemeinde, aus der Kirche. Ich habe nur christliche Bücher gelesen, ich habe nur christliche Musik gehört, ich habe nur christliche Filme geguckt, mein Weltbild war sehr beschränkt.
Und das alles, obwohl deine Eltern gar nicht in dieser Sekte waren, sondern nur deine Oma?
Ja.
Und wie, wie
also meine Tante auch, ne? Also meine Eltern haben auch den Glauben, aber nicht, also in einer viel freieren Art.
Ja.
Nicht so schwarz-weiß.
Ist diese Sekte legal? Ist das eine legale Glaubensgemeinschaft oder bewegt sich das irgendwie an der Grenze?
Meiner Meinung nach müsste da viel mehr Blick drauf geworfen werden. Also die nennen sich Freikirchen, und es gibt ein riesiges, großes, breites Spektrum an Freikirchen, von total liberal bis hin zu wirklich sehr konservativ. Aber oft im Kern, wenn du sie nach ihren Werten fragst, sind sie eigentlich identisch. Die ziehen sich manchmal ziemlich cool an, aber im Kern sind es die gleichen Werte wie bei einer geschlossenen Versammlung.
Welche Werte siehst du da, die
eben
du
zum Beispiel
gefährlich siehst?
Die Stellung der Frau, ja, dass zum Beispiel sowas wie Homosexualität Sünde ist, dass es ein Wir da drin gibt, die Wahrheit haben, und alles andere ist falsch. Ich habe mich damals gar nicht mit anderen Glaubensrichtungen beschäftigt.
Klingt jetzt erstmal nach katholischer Kirche.
Ja, ist ja auch so, es ist ja auch daraus entstanden, so, ne? Alles kommt von der katholischen Kirche, und dann kam die evangelische Kirche, und dann haben sich daraus eigene Freikirchen gebildet, die so ihr eigenes Süppchen kochen wollten. Die alle meinten, nee, die sind noch gar nicht streng genug, die Landeskirchen, sondern wir sind ganz nah an der Bibel. Wir machen es genauso wie vor 2.000, 3.000 Jahren. Und
das heißt, der freie Wille, die individuelle Entscheidung wird dir immer mehr abgenommen. Als Frau vor allem, aber auch als Mann. Also sind die Männer auch so stark eingeschränkt, auch wenn sie in der Rangordnung noch zwischen Gott und der Frau stehen?
Ja, also ich finde auch tatsächlich, dass die Männer, auch wenn sie das vielleicht gar nicht merken, auch darunter leiden, dass ihnen so früh schon gesagt wird, ey, du hast die Verantwortung, du hast auch die seelische Verantwortung für deine Frau, du musst dich mal von Gott rechtfertigen, wie deine Frau gelebt hat. Wenn man das zum 19-Jährigen sagt, ist ja auch ein bisschen Druck, ne? Und dann irgendwie zu denken, ich muss jetzt meine Frau führen, ich muss die Familie führen, ich muss das Oberhaupt sein, anstatt zu sagen, so, wir machen das hier gemeinsam und wir sind ein Team und wir sprechen drüber. Und nicht so am Ende muss ich die Entscheidung fällen. Ja.
Wie alt bist du heute?
31.
Einfach nur, dass man die Distanz mal einschätzen kann.
Ja.
Ich weiß, jetzt guckt der eine oder andere zu, der hört ja, Gott, das darfst du doch nicht fragen, wie unhöflich, aber
nein, steht halt.
Aus rein investigativen Gründen, weil der eine oder andere wird zum bestimmt zuschaut und denkt, wie 24 geschieden, das war doch erst letzte Woche, dass wir einfach so ein bisschen die zeitliche Abfolge reinbringen.
Ja.
Kennst du Menschen noch, die in dieser Freikirche sind, die da glücklich drin sind, die bis heute nicht merken, die vielleicht gleich alt sind wie du, mit denen du da aufgewachsen bist, für die das bis heute immer noch das Nonplusultra ist und die das gut so finden, die vielleicht auch ein glückliches Leben führen in dieser Gemeinde?
Ja, kenne ich. Ich habe nicht mehr viel Kontakt zu denen. Also es hat sich dann wirklich auch so gezeigt, dass als ich dann meinen Mann verlassen habe und mich dann auch, als ich mich geöffnet habe, meinen damaligen Freundinnen gegenüber und auch erzählt habe, was da auch für seelische, aber auch für körperliche Gewalt stattgefunden hat in dieser Ehe, dass dann die erste Reaktion von einer war, das weiß ich noch so, nein, es darf nicht noch eine christliche Ehe kaputt gehen. Also es war gar nicht so, oh, ich sehe dich, das geht gar nicht, was dir passiert ist, wir helfen dir, sondern es war so, nein, wir müssen dieses Bild bewahren, dass Christen haben nur tolle, glückliche Beziehungen, weil sie ja Jesus haben. So, und das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht. Da waren wir vorher so, dass ich gedacht habe, okay, das irgendwie reden wir die ganze Zeit über Liebe, aber das empfinde ich gerade ziemlich lieblos. Und als ich dann draußen war in dieser WG gelebt habe, habe ich das erste Mal so einen Input, einen ganz anderen Input bekommen. Und hatte Kontakt zu Menschen, über die ich ja früher gedacht habe, sie leben in Sünde und sie kennen keine Liebe und sie können gar nicht lieben und sie sind verloren und habe sie angeguckt und habe gedacht, ihr seid aber ziemlich toll und ihr trifft ziemlich tolle Entscheidungen oder ihr habt ganz tolle Ausstrahlung und ihr lebt viel authentischer das, was ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwie zu sein, aber gar nicht war. Und ihr lebt das einfach aus euch heraus, nicht weil man euch sagt, ihr sollt gut sein, weil ihr sonst in die Hölle kommt, sondern ihr macht es einfach aus Liebe, aus Freude heraus. Und das war für mich so ein ganz großer Mindfuck fast schon, dass ich gedacht habe, krass, mir wurde irgendwie was anderes erzählt über euch. Und dann fing das an, dass ich Sachen hinterfragt habe und dann auf einmal
Wie
fiel
kamst du dann
alles zusammen.
an den Punkt, dass du den Mut aufgebracht hast, überhaupt zu gehen von deinem Mann und auszuziehen und dich auch von dieser Gemeinde, Freikirche, Sekte zu lösen?
Das war, also der Punkt war eine öffentliche Ohrfeige, die ich kassiert habe
Von deinem Mann.
von meinem Mann, weil ich seinen Umgang mit Geld angezweifelt habe. Wir hatten immer sehr wenig Geld. Gott hatte ihm auch gesagt, er soll nicht arbeiten. Dann ist das so, ne? Dann habe ich halt gearbeitet. Und ja, da habe ich ihn dann drauf angesprochen. Das war auf einem Aldi-Parkplatz und habe da irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging. Ich glaube, er wollte in den Urlaub fahren mit seinen Freunden zu einem Junggesellenabschied und das hätte mehrere hundert Euro gekostet. Und da war ich so, wir haben dieses Geld nicht so. Ich koche schon die ganze Zeit nur mit Kartoffeln und Karotten, so gefühlt. Können wir nicht machen, so. Und da hatte ich dann ja seine Autorität quasi in Frage gestellt und dann habe ich eine Ohrfeige kassiert. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, das kannst du nicht machen, mach das zu Hause. Und dann habe ich sofort diesen Switch gehabt, so Moment mal, das kannst du auch zu Hause nicht machen, das geht gar nicht, was du hier machst. Und hatte auch so ein Gefühl, jetzt kann ich es rechtfertigen. Jetzt kann ich rechtfertigen zu gehen. Jetzt habe ich quasi was, was passiert ist, was wo jetzt wirklich keiner mehr sagen kann, das ist okay. Und selbst wenn sie es sagen, dann
Ja.
ist es mir jetzt auch egal. Das war nicht okay und ich habe jetzt einen Grund zu gehen.
Konntest du einfach so gehen?
Tatsächlich ja. Also ich habe noch von meinem damaligen Pastor, der meinte so, er kann nur dahinter stehen, wenn wir noch eine gemeinsame Ehetherapie machen. Die habe ich gemacht, aber auch nach drei Sitzungen meinten die so, nehmen Sie Ihre Sachen und gehen. Das hat keinen Sinn mit diesem Mann. Und dann hatte ich noch mal wirklich schwarz auf weiß vom Psychologen die Bestätigung, dass es hier ist.
Selbst innerhalb der Gemeinde
Selbst
haben die
innerhalb
Bestätigung.
der Gemeinde. Das waren auch christliche Psychologen. Also das war so richtig für mich so. Oh. Wenn selbst die das sagen, dann darf ich jetzt wirklich guten Herzens und reinen Gewissens diesen Mann verlassen. Und das ist auch das Beste, was ich jemals getan habe.
Wie war dann der Schritt? Ich meine, der Schritt weg von deinem Mann war der eine, aber der Schritt raus aus dieser
Ja.
ganzen Freikirche, wie kam dieser nächste Schritt dann, dass du dich komplett davon gelöst und auch dagegen gestellt hast? Du bist ja auch sehr laut jetzt auf
Ja.
Social Media heute, da Aufklärungsarbeit zu
Ja.
leisten. Du kriegst ja auch unfassbar viele Anfeindungen. Du teilst es ja auch immer, beziehungsweise ich lese mir auch manchmal die Kommentare durch.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Die Liebe Gottes hört irgendwie auf bei den Insta-Kommentaren dann
Ja,
auf.
ja.
Ja, ich bin am Anfang noch weiter in die Gemeinde gegangen, aber er war halt auch da. Und die haben sich auf jeden Fall viel zu wenig für mich eingesetzt. Also es war eher so ein Täterschützen. Ja, wir müssen jetzt ja auch nach ihm gucken, wie es ihm damit geht und nicht nach mir gucken. Und dann haben sie ihn irgendwann in die Nachbargemeinde versetzt und da wurde er dann Pastor oder macht eine Ausbildung zu einem Pastor. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich kann nicht weiter in diese Gemeinde gehen, wenn er da ist und auch nicht, wenn er in der Nachbargemeinde ist. Und ich habe auch mit dem Pastor da geredet, aber egal, was ich gesagt habe, so es haben keine Konsequenzen für ihn irgendwie. Also es folgten keine Konsequenzen. Und es wurde sich nicht genug für mich eingesetzt und auf meine Seite, sage ich mal, gestellt. Und dann konnte ich einfach da nicht mehr hingehen. Ich habe mir dann andere Gemeinden gesucht, bin da immer wieder so rein, aber hatte schon genug anderen Input auch und habe auch einfach mal andere Dokumentationen geguckt. Ich hatte dann so eine Phase, da habe ich ganz viel Wissen angesammelt und habe mal gedacht, okay, was ist denn jetzt diese Evolutionstheorie? Ja, mir wurde immer gesagt, ja, Marlene, das heißt Theorie für einen Grund, ne? Also, weil es ist eben nur eine Theorie, es ist nicht bewiesen. So habe ich halt immer einfach nur nachgeredet und dann habe ich mir wirklich mal die Evolutionstheorie angeschaut und mich weitergebildet. Ich hatte ja sonst immer nur die Bibel. Ich war sehr ungebildet. Also ich hatte sehr wenig Allgemeinwissen. Und ich habe mir mehr und mehr Allgemeinwissen angeeignet. Und dann habe ich auf einmal gesehen, okay, es macht vielleicht doch Sinn, dass es nicht alles in 7 Tagen erschaffen wurde, sondern dass es sich über Millionen von Jahren entwickelt hat. Und wir haben ja auch Beweise dafür. Und so, ne? Und so ist es dann Schritt für Schritt, habe ich mir ein anderes Weltbild aufgebaut. Aber das war auf jeden Fall die härtere Trennung. Nicht die von meinem Mann, die ist mir relativ leicht gefallen, auch wenn dann so eine soziale Ächtung dazu geführt hat. Und auch, also es steht dir natürlich frei zu gehen und diese Gemeinden zu verlassen, aber wenn dein ganzes Leben da stattfindet, wenn deine ganzen Freunde da sind, deine Familie, natürlich steht es dir frei zu gehen, aber ich stand alleine da. Ich war ganz alleine. Mit 24 nochmal, keine Freunde, nichts. Eine Freundin, die dann im Nachhinein nachgekommen ist, aber ansonsten hatte ich nichts.
Was ist jetzt in den 7 Jahren seitdem passiert? Oder wie haben deine Entscheidungen dich dahin gebracht, wo du jetzt stehst, als erfolgreiche Selbstständige, als Künstlerin auch noch, was ja jetzt ein sehr, sehr schweres Metier ist, wo wahrscheinlich 95% der Künstler nicht davon leben können und du mittlerweile davon lebst, du führst eine stabile Beziehung seit über einem Jahr, hast du, glaube ich, oder 2 Jahre?
Seit 3 Jahren.
3 Jahren sind es jetzt schon. Das heißt, all das innerhalb so kurzer Zeit, womit du 21 Jahre lang oder 24 Jahre lang konditioniert und geprägt wurdest, in so kurzer Zeit loszulassen und da anzukommen, wo ganz viele als Selbstständige, als Künstler, auch zwischenmenschlich in einer stabilen Beziehung ja nicht mal ankommen mit 31, obwohl sie nicht diese Vergangenheit hatten. Was ist da passiert?
Es gab auf jeden Fall diesen einen Punkt, da habe ich auch, der hatte mit dem Switch in meinem Glauben zu tun. Ich habe ja immer geglaubt, es gibt einen Schöpfer im Himmel, der auf mich aufpasst, der mein Leben in der Hand hält, der mein Leben nach seinem Willen formt. Ja, ich habe auch immer gebetet, dein Wille geschehe. Und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, es kommt mich keiner retten. So, ich kann jetzt nicht mehr mein Leben einfach in irgendeiner Hand von jemandem abgeben. Ich muss mein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen, eigene Verantwortung übernehmen. War aber in dem Moment das Schönste, was ich jemals empfunden habe, weil ich dachte, mega, ich habe jetzt mein Leben in der Hand. Ich so, oh, ich muss mich jetzt um alles kümmern, sondern nein, ich habe jetzt mein Leben in der Hand. Ich kann jetzt selber entscheiden. Ich kann jetzt mutige Entscheidungen treffen. Also meinen Mann zu verlassen war schon so eine mutige Entscheidung und dann auch wirklich dann mich gegen den Glauben zu entscheiden und für mein eigenständiges, selbstständiges Leben. Das war einfach diese Realisation, ich habe es in der Hand, keiner kommt mich retten, aber ich habe es in der Hand. So, ich bin jetzt dran. So, und das war für mich irgendwie dieser Schritt, nicht mehr um alles beten und hoffen, sondern einfach mal machen, auch nicht so viel drüber nachdenken. Ich weiß noch, als ich hier den Instagram-Account für meine Kunst gemacht habe, ich saß einfach random auf dem Boden in meinem WG-Zimmer und dachte so, ja, ich mache es jetzt einfach mal, ich probiere es einfach mal. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dann irgendwann hier ankomme. Aber es ist oft einfach so ein erster Schritt, einfach mal ins Tun kommen. Nicht alles erstmal 100 Mal zerdenken, sondern einfach mal machen und auch verstehen, so du, deswegen, ich rede so gern über Schöpferkraft, auch wenn das manchmal so ein, den ich gar nicht möchte, so einen esoterischen Beigeschmack hat, weil irgendwie viele in dieser esoterischen Szene über Schöpferkraft reden. Aber das war für mich wirklich dieses, ich habe ja früher an einen anderen Schöpfer geglaubt im Himmel und jetzt habe ich verstanden, ich erschaffe jetzt mein Leben, ich bin die Schöpferin jetzt. Und klar, ich habe nicht alles in der Hand und ich weiß nicht, was in 10 Tagen passiert oder in einer Stunde so, aber ich entscheide, wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe, was ich daraus mache.
Aber du hast ja das Entscheidende gesagt, wir alle haben diesen Schöpfer in uns, haben diese Schöpferkraft in uns, aber gerade in dieser esoterischen Szene oder dieser, ich nenne es gerne so, diese Möchtegern-Spiritualität, die den ganzen Tag sagt, ich manifestiere mir alles mein Leben und ich muss nur fest genug daran glauben, dann wird es passieren. Ja, aber du musst dich auch bewegen.
Genau, du musst auch tun.
Du musst halt auch was tun.
Ja.
Du musst ins Handeln kommen.
Ja.
Dann ist es wichtig, dass du ein Bild vor Augen hast, auf das du zugehen kannst. Du wirst eher bei deinem Ziel angucken kommen, wenn du es manifestierst und wenn du dir immer wieder vor Augen führst, wo du ankommen willst, wenn du dich bewegst. Aber nur vom ich sitze zu Hause, höre Laura Seiler Podcast und ich manifestiere, wird halt nichts passieren.
So ist es, ja. Genau so. Also es ist die Mischung aus beidem. Ich habe auch irgendwann angefangen, irgendwie zu sehen, okay, da will ich hin. Aber auch gleichzeitig bin ich jetzt an einem ganz anderen Punkt. Also ich finde es auch immer wichtig, dann sich so ein bisschen vom Leben auch treiben zu lassen, zu gucken, okay, wo öffnen sich Türen, da gehe ich rein. Mhm. Und ich klopfe nicht die ganze Zeit gegen Türen, die irgendwie nicht aufgehen wollen, sondern ich gucke so, wo zieht mich auch das Leben hin.
Ist ja auch was Menschen ganz lange machen, an Türen klopfen, die einfach nicht, nicht aufgehen, wobei ein bisschen Hartnäckigkeit manchmal hilft.
Das stimmt.
Du musst ja auch länger klopfen, bis du in den Podcast gekommen bist. Aber ich glaube, man merkt recht schnell, ob diese Tür grundlegend verschlossen ist oder vielleicht einfach nur gerade klemmt.
Genau. Ja, und es gibt auch, also ich sage immer, es gibt Ja und Nein, aber es gibt auch ein noch nicht.
Ja.
So, ne? Und manchmal ist es einfach noch nicht an der Zeit. Und ich bin auch ganz dankbar, dass sich viele Sachen nicht so entwickelt haben oder nicht in dieser Schnelligkeit entwickelt haben, wie ich es wollte, weil ich wäre einfach psychisch auch noch gar nicht bereit dafür gewesen. Ne? Mhm. Also, weil ich musste auch sehr lange Zeit alles aufarbeiten, was mir da passiert ist. Und ich bin immer noch dabei. Also man ist nicht einfach in 7 Jahren, 24 Jahre Indoktrinierung, ist nicht einfach weg. Ich kämpfe immer noch mit Glaubensmustern oder mit Dingen. Aber
zum Beispiel was? Was beschäftigt dich noch mit am meisten, was du so langsam wegarbeitest?
Also ich habe zum Beispiel sehr oft von meinem Ex-Mann damals Sachen gehört, wie das kannst du nicht, da bist du nicht schlau genug für oder sowas. Und auch wenn ein Teil von mir das nie ganz geglaubt hat, ich habe es trotzdem ganz oft gehört. Und wenn ich manchmal irgendwie, und sei es nur eine technische Sache oder egal was, ist mir oft mein erster Impuls so, zu meinem Freund zu gehen und zu sagen, hier mach du, ich kann das nicht. Anstatt mir mal vielleicht einfach die Bedienungsanleitung durchzulesen und zu gucken, ob ich es vielleicht doch auch schaffe.
Ja.
So, ne? Das sind immer dann so kleine Wins, wenn ich selber herausgefunden habe, wie ich irgendwas wechseln muss oder keine Ahnung, so, ne? Dann denke ich mir so, ja, ich kann das. Oder da hatten wir das gerade von, ich wurde so erzogen, dass Männer immer absolute Autoritätspersonen sind, gerade so ältere Männer, und dass ich auch nichts dagegen sagen kann, was die machen oder wie die mit mir reden, bis ich irgendwann gecheckt habe, nicht jeder alte Mann ist eine gute Person und hat Recht. Und bis ich auch in mir selber so den Mut zusammengenommen habe, dann manchmal auch zu sagen, nein, ich sehe das anders als du. Heißt ja nicht, dass es richtig ist, aber ich sehe es einfach anders. Und dass man dann in ein Gespräch gehen kann, das wurde einfach früher mir nicht beigebracht. Also Widerstand zu geben oder für meine Meinung einzustehen oder auch mal zu sagen, nee, sehe ich nicht so. Das lerne ich.
Und das sehr, sehr gut. Ich meine, du bist jetzt mittlerweile komplett selbstständig.
Ja.
Du lebst nur von deiner Kunst. Wie war der Weg dahin? Also wie hast du diesen Weg auch so schnell geschafft, auch den Mut aufzubringen, da zu springen?
Ja, ich glaube, in meinem Fall war das von Vorteil, dass ich so eine geringe Fallhöhe hatte. Also ich kam wirklich raus aus dieser Ehe mit total wenig Geld, mit gar nichts. Alles, was ich noch hatte, habe ich für die Scheidung aufgebracht, die auch ich selber zahlen musste. Und ich habe in einem WG-Zimmer gelebt mit 10 Quadratmetern. Das hat mich 200 Euro im Monat gekostet. Und ich hatte nichts zu verlieren, auch so ein bisschen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, so, ich mache jetzt, ich probiere es aus. Und ich hatte das nicht schon so, dass ich einen Job hatte und irgendwie eine Familie zu versorgen. In dem Sinne war das vom Leben perfekt gemacht für mich. Ich konnte einfach loslegen. Und dann habe ich aber auch irgendwann relativ schnell verstanden, okay, ich möchte nicht Klinken putzen gehen bei allen möglichen Galerien und irgendwie mich vorstellen, ich bin Autodidaktin. So ganz viele sagen dann schon von vornherein so, nein, möchten wir nicht. Also war früher so, mittlerweile kommen die dann zu mir, genauso wie ich es mir immer gewünscht habe, so ich gehe nicht mehr hinklopfen, sondern ich habe jetzt für mich manifestiert, so die Galerien kommen zu mir und das funktioniert zum Glück ganz gut. Ja, also ich habe dann gesagt, ich möchte auch da mein eigener Boss sein und mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich gehe jetzt einfach mutig mit meiner Geschichte raus. Weil was unterscheidet mich von allen möglichen Künstlerinnen auf Instagram? Das ist meine Geschichte. Meine Geschichte ist mein unglaublicher Schmerzpunkt, aber das ist auch der Punkt, der mich unterscheidet und das ist der Punkt, der mich besonders macht. Und anstelle mich jetzt mein Leben lang für meine Geschichte zu schämen und für mein Gewordensein und für die Sachen, die ich damals geglaubt habe, gehe ich einfach so, also am besten kann man Sachen nicht gegen einen verwenden, die man sie selber einfach schon mal anspricht und rausbringt. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, meine Geschichte ist entweder mein größter Stolperstein oder der Stein, der mir hilft, über andere Sachen drüber zu steigen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Ich mache das publik.
Wie gehst du mit den Anfeindungen um, die du bekommst, weil du deinen Weg gehst, weil du deine Werte offen teilst? Das ist ja was, was ich auch immer wieder schule und immer wieder wiederhole, auch in Seminaren. Das ist die Basis jedweder Kommunikation, ist, dass du deinen eigenen Werterahmen klar machst, weil du damit automatisch die richtigen Menschen anziehst, die zu dir passen und maximal authentisch auch wirst für dein Umfeld und greifbar, dass Menschen dir genau deshalb folgen, weil sie sich mit deinen Werten identifizieren können, also nicht nur bei Instagram folgen, sondern auch im echten Leben folgen und sich mit dir identifizieren können. Was ja immer zur Folge hat, dass du sowieso Ablehnung bekommst, dass Menschen sich diese Werte nicht als ihre eigenen sehen, diese Werte nicht sich damit identifizieren können und sie deshalb ablehnen. Und jetzt hast du ja noch die zusätzliche Herausforderung, dass du aus dieser super strengen Sektengemeinschaft gekommen bist, die natürlich dich da teilweise mit übelstem Hass überschüttet. Also mir wird schlecht, ich bin echt hart im Nehmen, aber mir wird schlecht teilweise, wenn ich diese Kommentare lese. Wie schaffst du es, mit so viel Ablehnung auf deinem Weg entspannt umzugehen?
Schöne Frage. Ich kann diese Leute verstehen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also ich war einfach mal da. Ich habe das auch alles mal so geglaubt und ich war der festen Überzeugung, ich habe an das geglaubt, was die jetzt glauben und ich war auch der festen Überzeugung, ne, hier, der Teufel geht in der Welt umher und er versucht, Menschen vom Glauben abzubringen. Und wenn man nicht an den Teufel glaubt, hat das geschafft. Das wurde mir immer gesagt. Also wenn ich sage, ich glaube nicht an den Teufel, das ist sein größtes Ziel, dass er einfach machen kann, was er will. Das ist halt auch einfach so schlau, einem so zu erzählen. Und da kann man nichts dagegen sagen. So. Und deswegen, ich habe auch auf eine Art und Weise eine unglaubliche Liebe für diese Leute, weil ich halt einfach denke, Mann, ihr seid einfach wirklich indoktriniert, verstrahlt, ich weiß es nicht. Ihr lebt so begrenzt wegen einer Geschichte, die euch erzählt wurde, die ihr einfach geglaubt habt, obwohl ihr, wenn ihr in Istanbul leben würdet, hättet ihr eine andere Geschichte gehört. Würdet ihr in Delhi leben, dann hättet ihr eine andere Geschichte gehört. Also oft identifiziert man sich ja so mit der Religion seines Herkunftslandes und sagt dann, ja, das ist das Richtige, weil das wurde mir erzählt.
Also selbst wenn es nicht Religion, ich meine, ich finde es super spannend, wie das, was du gerade sagst, weil jedem wird ja zu Hause irgendeine Geschichte erzählt.
Ja. Jeder, das Leben, oder?
Jeder wächst in seinen Lebensbereichen auf.
Ja.
Der Rahmen, in dem du dich bewegst, der ist bei jedem gleich. Das Logo, unter dem du sitzt, repräsentiert übrigens unsere 5 großen Lebensbereiche, die gemeinsam den Rahmen unseres Lebenssterns bilden, nämlich Liebe und Beziehungen, Glaube, Spiritualität, Geld, Beruf und Berufung und Gesundheit. Und in all diesen Bereichen bekommst du ja was vorgelebt. Du bekommst ja erklärt von Mama, Papa, deinem Umfeld, wie funktioniert Gesundheit bei uns, wie funktioniert Beziehung bei uns, wie funktioniert Geld verdienen, Berufung, woran glauben wir?
Ja.
Und das ist dein Normal. Und das ist ja bei uns allen so.
Und wenn es noch nicht mal verbal ist, sogar nonverbal,
ja,
ne?
Klar.
Also,
wird vorgelebt.
Ja, es wird einfach vorgelebt.
Jetzt heißt, bei Gesundheit, was ist dann normal, dass Mama und Papa beide 20, 30 Kilo zu viel haben, jeden Abend auf der Couch irgendwelchen Scheiß in der Glotze angucken, Chips, Bier, Cola. Ja. Und wenn es zwickt, hat der Onkel Doktor die richtigen Tabletten und Spritzen und kann das Problem lösen.
Ja.
Oder eben zu sagen, wir haben mehr Bücher zu Hause, als der Fernseher groß ist.
Ja.
Es gibt gesundes Essen, Wasser, Mama, Papa sind fit, machen regelmäßig Sport für den Körper, für den Kopf. Ja, es finden ganz andere Gespräche statt, Eigenverantwortung für die Gesundheit. Das wird dann normal.
Ja,
so ist und das, es. Wenn du dicke Kinder siehst, weiß ich, wie die Eltern aussehen. Ich habe noch nie ein dickes Kind mit schlanken Eltern gesehen.
Ja.
No way. Und das ist ja genau das, wie es vorgelebt wird. Und es ist ja für jeden schon schwierig genug, aus diesem Wertesystem, das uns von zu Hause als normal beigebracht wurde, auszubrechen, weil ganz viele das Gefühl haben, das kann ich ja Mama und Papa nicht antun.
Mhm.
Mama und Papa, für die war das doch immer richtig, aber ich glaube, diese Erkenntnis zu merken, nur weil es für Mama, Papa oder bei dir Oma und Tante und für die ganze Gemeinde richtig ist, darf dein Weg anders sein.
Ja, sich das zu erlauben. Und das macht auch ein bisschen Angst. Also auch da braucht es auf jeden Fall Mut zu fragen, so was bin denn wirklich ich, was passt denn zu mir? Dass ich mich, das war dann auch der Punkt, da habe ich mich dann irgendwann wirklich gefragt, okay, wenn jetzt alles wegfällt, was ich geglaubt habe, was ich gedacht habe, so, und wirklich so in mich reinhöre, was wirklich da für mich Sinn macht, wo mein Herz sagt, ja, da gehe ich mit, das hört sich für mich irgendwie stimmig an, dann einfach zu sagen, ich darf mir meine Welt, meinen Stern neu zusammensetzen. Und auch wenn das für Menschen unangenehm ist oder wenn ich damit Menschen auf die Füße trete, ich möchte das nicht, auch in meiner Familie, wenn ich weiß, manche glauben das noch, ich versuche sie auch so zu lassen und zu denken, ey, wenn das für dich und für dein Leben funktioniert und du damit irgendwie glücklich bist oder auch einfach vielleicht nicht so hohe Ansprüche an Glück hast, weil ich habe früher halt auch ganz oft gehört, dieses Leben, das sind nur 80 Jahre, was wirklich zählt, ist ja die Ewigkeit. Na, das sagen mir die Kommentare ganz oft so, ja, okay, vielleicht hast du hier jetzt Glück, aber was ist mit der Ewigkeit? Wo verbringst du deine Ewigkeit? Ja, also keiner weiß, was nach dem Tod passiert. Wir können uns darüber eine Geschichte erzählen, jeder für sich. Und je nachdem, wie diese Geschichte aussieht, sieht halt dein Leben hier auch aus.
Ja.
Und ich habe mich für eine entschieden, die mein Leben hier sehr viel schöner macht. Und ich habe einfach auch keine Angst mehr vom Tod. Ich habe keine Angst mehr vom Leben danach. Ich habe mir zu viele andere Sachen angehört und angeeignet und angeschaut, dass ich sage, es ist dieses System Himmel, Hölle und ewige Verdammnis und ein Gott, der seine Kinder, die er anscheinend liebt, dann bestraft, wenn sie sich doch nicht für ihn entscheiden. Das macht für mich alles einfach keinen Sinn mehr.
Relativ wenig.
Ja, relativ wenig.
Ich finde, dein Einstieg in die Frage, wie du mit den Hatern umgehst, fand ich am Ende, das ist die Lösung für jeden, weil du sagtest, ich habe Verständnis für sie.
Ja.
Ich fühle das, warum sie so handeln. Und das ist ja für jeden, der entscheidet, seinen Weg zu gehen und Menschen lehnen das ab. Dann, denen sage ich immer, versetz dich in deren Lage und wie die sich dabei fühlen. Und dass die es am Ende vielleicht sogar tatsächlich gut mit dir meinen, weil sie sehen das ja nicht, was du gesehen hast.
Genau.
Und ob du jetzt an Gott glaubst, das Universum, Buddha, die Engel oder das Spaghetti-Monster, ist völlig wurscht, jeder woran er möchte. Aber ich sage immer, der liebe Gott hat ja dir die Vision und die Ideen in den Kopf gesetzt und nicht Mama, Papa, Bruder, Schwester, deinem besten Freund, deinem Umfeld, deinem Ehemann, deiner Ehefrau oder wem auch immer. Und die können nichts dafür, dass die es nicht sehen, weil du siehst es ja.
So ist es. Und ich mache meinen Account ja auch nicht, um Leute aus dem Glauben rauszuholen, weil ich denke mir so, wenn du irgendwas glaubst und damit happy bist, super. Sondern ich mache diese Aufklärungsarbeit, weil ich ganz viele Kommentare auch bekomme und Nachrichten von Frauen, von Männern, die ähnlich wie ich auch am Zweifeln sind oder auch schon raus sind, aber sich total verloren fühlen und denken, oh Gott, habe ich mich für das Richtige entschieden oder ne? Also, und für die mache ich das. Ich will keinen bekehren. Ich will nur Leute, die sich wirklich dafür auch entschieden haben oder die zweifeln, denen will ich sagen, ey, es gibt ein Leben außerhalb und die Welt da draußen ist nicht so böse und uns wurde meiner Meinung nach sehr viel Bullshit erzählt und damit auch einfach so ein Käfig um einen rumgelegt. Und ja, ich habe ganz lange eben gedacht, ich kann Sachen nicht, ich bin nicht gut genug für Sachen und das war dann auch vorhin nochmal, fällt mir gerade ein, der Punkt wegen meiner Kunst. Ich hatte 1000 Nebenjobs und irgendwann habe ich aber gemerkt, so ich muss all in gehen. Und ich glaube, das war so ein mutiger Schritt. Ich hatte wenig Geld, ich hatte Nebenjobs, wenigstens die. So, ich habe ja auch nicht studiert, also ich hatte quasi nichts, was ich irgendwie vorweisen kann. Und dann aber zu merken, boah,
Du bist Schauspielerin, also
ich
du
bin
hast ja auch
Schauspielerin, ich habe eine Ausbildung, ja.
super viele Rollen auch in Fernsehserien und so gespielt.
Ja.
Also du warst jetzt auch nicht unerfolgreich als
Das
Schauspielerin.
stimmt. Und trotzdem hatte ich immer irgendwie das Gefühl, und das natürlich auch wahrscheinlich wegen meiner Prägung so, es ist nicht genug. Ich bin eigentlich nur so ein kleines, jetzt ausgetretenes Sektenmädchen ohne Halt. Und dann habe ich irgendwann diesen Ruf der Kunst gespürt, und Kunst war ja auch meine Therapieform.
Ja.
Also neben vielen anderen Therapien, aber auch das einfach mal wieder in den Ausdruck kommen. Und dann war der Punkt, als ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich kann nicht darauf warten, dass die Verkäufe losgehen und dann meine Jobs
Ja.
kündigen, sondern ich muss hier jetzt mutig sein und all in gehen und meine Jobs kündigen und einfach mal 3 Monate nur malen und gucken, was passiert. Und als ich gekündigt habe, weiß ich noch, dass meine Chefin damals meinte, ja, aber hast du denn jetzt schon Verkäufe? Läuft es denn schon? Ich so, ja. Weil ich dachte so, wenn ich der sage so, nee, dann denke ich auch, ich bin total bescheuert. Ich habe auch kurz gedacht, Marlene, bist du total bescheuert? Aber ich dachte so, ey, irgendwie geht's immer. Und wir leben ja in einem Sozialstaat, also tiefer als Hartz IV kann ich theoretisch auch nicht fallen. Es hat mir irgendwie so eine Sicherheit
Ja.
gegeben. Also ich werde schon noch zu essen haben und ich werde noch ein Dach über dem Kopf haben. Und
Alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, spult bitte nochmal 60 Sekunden zurück und hört es euch nochmal an, was Marleen gerade gesagt hat. Weil genau das ist der Punkt. Du musst irgendwann einfach die Entscheidung treffen und all in gehen und dir auch einfach Plan B und C nehmen
ja,
und alle Brücken verbrennen.
so ist es. Oh, ja,
Das ist
wirklich.
eines meiner Lieblingszitate von Tony Robbins. If you want to take the island, burn your fucking boats.
Ja, Mann.
Ja,
Ach,
und,
bin ich gesaut. Ja,
und
und
auch das, was sage ich immer, aber du lebst in Deutschland, du wirst nicht verhungern, du wirst immer ein Dach über dem
genau.
Kopf haben, es kann dir eigentlich gar nichts passieren.
Ja.
Selbst wenn du pleite bist, hebst einen Finger und in 3 Jahren
Ja.
haben wir alle als Steuerzahlergemeinschaft deine Schulden bezahlt und du
So
bist
ist
wieder fein
es.
raus. Also mehr Luxus hast du in fast keinem anderen Land der Welt.
Es ist so. Und wir nutzen halt unsere Vorstellungskraft ganz doll, auch gerade die Deutschen, um sich immer auch vorzustellen, was kann alles schief gehen. So,
Ja.
ne? Und ich sage immer, es kann auch nach vorne losgehen. Und
Ja.
man muss sich auch einfach mal hinsetzen und überlegen, okay, ich bin jetzt schon 100 Mal durchgegangen, was alles schief gehen kann.
Ja.
Aber vielleicht setze ich mich auch einmal hin und überlege, was ist, wenn
Ja.
es nach vorne losgeht, was, wenn es richtig gut wird. Und ich glaube, das war für mich, das war die richtige Energie, die ich dann gehabt habe und die ich auch in meine Kunst stecken konnte, einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt all in, ich probiere es jetzt und ich habe keinen Plan B mehr. Und ich kann es nicht sagen, wie, aber es hat funktioniert. Also es hat einfach funktioniert. Es kamen die ersten Verkäufe rein, es kamen die ersten Auftragsarbeiten rein und dann ist das einfach immer, immer größer geworden und es braucht trotzdem auch Zeit. Also ich sage auch, Motivation ist nicht das Wichtigste, sondern auch dran zu bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich hatte auch Monate, da habe ich nichts verkauft. Aber dann habe ich nicht sofort das Handtuch geschmissen, sondern gesagt, okay, ich mach weiter. Ich mache einfach
Ja.
weiter, weiter, bis es funktioniert.
Und am Ende, ich meine, die Wertsteigerung deiner Kunst ist ja jetzt auch in der Kürze der Zeit immens und das kann man ja auch auf jedes Business übertragen, ne, dass der Mehrwert, den du lieferst, für die anderen immer größer wird und wenn du dir selbst mehr Wert gibst, auch die anderen dem
Ja.
Ganzen mehr Wert geben. Also ich glaube, dass das Bild, das ich vor 2 Jahren gekauft hat, sagst du, ihr würdest du heute das Doppelte wahrscheinlich
Ja.
mindestens für nehmen,
Ja.
für das Bild und für die Größe. Also es ist ein gutes Invest
Hast
gewesen.
einen guten Deal gemacht, ja.
Das heißt auch für alle, die Lust auf Kunst haben, die Kunst interessiert haben, die jetzt noch investieren wollen in deine Kunst.
Jetzt ist die
Die
Zeit.
haben also da lege ich meine Hand für ins Feuer, eine sehr, sehr große Wertsteigerung mit dieser Kunst zu erwarten, weil ich ja deinen Weg kenne und ich glaube, ihr habt Marleen auch ein bisschen kennengelernt jetzt und ich weiß, das wird weiter nach vorne gehen, weil du einfach mega authentisch deinen Weg gehst. Und dann hattest deine erste eigene Ausstellung jetzt
In der Galerie,
in der Galerie
ja.
und das, obwohl du, das ist ja auch, was du sagtest, wenn du das nicht studiert hast, wenn du das nicht gelernt hast, weil du dir alles
Ja.
autodidaktisch beigebracht hast, wo die Kunstszene ja eigentlich sagt, du hast so gar keine Chance.
Ja, aber ich glaube, es sind Hummeln. Hummeln wissen auch nicht, dass sie nach den Gesetzen der Aerodynamik eigentlich nicht fliegen können. Die tun es einfach.
Ja.
Und ich glaube, so war ich auch. So. Und so eine
Ja.
gewisse Unschuld und so eine gewisse Ja, ich habe einfach
Ja.
dran geglaubt und ich habe mir öfter vorgestellt, was, dass es nach vorne losgeht, als dass es nach hinten losgeht.
Aber das ist ja auch was Deutsches, dass die Deutschen immer brauchen, sie meinen, brauchen noch ein
Ja,
IHK-Zertifikat
ja,
dafür, irgendeine Ausbildung, irgendeine
ja,
Erlaubnis,
ja.
dann das tun zu dürfen, was sie dann
Ja,
eigentlich tun.
und eine Website und das und das. Und ich fange jetzt erst an, richtig meine Website zu machen. Ne?
Ach, du
Also
hast keine Webseite.
ich habe jetzt
Ja,
eine, aber
eine.
die wird noch mal viel größer, weil ich auch mein kunsttherapeutisches Coaching da jetzt mit reinmachen will. Und trotzdem kenne ich auch viele, die sich mit der Kunst selbstständig machen wollen und die denken, sie brauchen erstmal die Website, dann kommen erstmal die Visitenkarten, dann kommt das, dann kommt das. Ich habe gestartet, da hatte ich keine Visitenkarten, ich habe gestartet, da hatte ich keine Website, sondern einfach raus. Persönlichkeit verkauft immer am besten, ist immer eigentlich die beste Visitenkarte, bist du selber. Du kannst noch die schönst gedruckteste Visitenkarte haben, wenn du denjenigen die übergibst und aber selber einfach, wenn da nichts da kommt, ne, dann ist auch eine Visitenkarte total egal. Und deswegen auch einfach mal losgehen und nicht warten, bis man ready ist, weil ich bin gefühlt immer noch nicht ready. Aber man muss losgehen, trotz allem.
Start before you're ready.
Ja,
Immer.
wirklich, weil sonst startet man nie.
Ja. Du hast immer kunsttherapeutische Ausbildung, du machst ja auch jetzt schon Workshops, wo du einfach selber anderen zeigst, wie sie malen können, ihnen einen Bezug gibst zur Kunst, Input gibst. Ich war ja selber auch schon mit dabei. Auch das ist noch viel zu günstig gerade.
Ich habe
Also
schon angezogen.
wenn ihr Lust habt, den Workshop mit Marlene in Köln zu machen, dann ab auf ihre Webseite, auf ihr Instagram-Profil. Wir verlinken natürlich alles unter dem Video oder in den Shownotes vom Podcast. Nehmt Kontakt mit ihr auf und schaut euch vor allem ihre Kunst an. Ihr werdet begeistert sein. Ich
Oh,
bin es auf
danke.
jeden Fall. Ich bin mir sicher, es wird noch das ein oder andere Kunstwerk dazukommen in den nächsten Jahren. Und ich freue mich
Sei ich
sehr.
ganz rot hier.
Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Wiesbaden zu kommen für den Podcast. Vielen, vielen Dank.
Danke für die
Und
Einladung.
das Schlusswort ist bei dir.
Der Schluss war das bei mir. Dann, ich habe so ein schönes Wort, ich weiß gar nicht, ob ich es selber erschaffen habe, aber ich sage immer, wir brauchen mehr Mutanfälle. Und ich glaube, Mut wird wirklich vom Leben belohnt. Das ist ja auch wirklich dein Motto da, wo du dahinter stehst. Und Mut zur eigenen Wahrheit, Mut, sich selbst wirklich zu fragen, wer bin ich, was möchte ich wirklich, was ist wirklich mein Traum, was mache ich gerne? Und dann sich dafür zu entscheiden, sich für das zu entscheiden, was einem Freude gibt, was einem Energie gibt und auch sich selber zu erlauben, dass das Leben leicht sein darf. Es darf leicht sein und es darf Spaß machen und es kann nach vorne losgehen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.